Trotzdem ist noch ein Vers gekommen zu deiner Einleitung, die ich echt richtig klasse fand, mit der Quelle und mit dem Wasser. Die genialste Verheißung, finde ich, dazu findet sich in Johannes 7, wo Christus sagt, aus eurem Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es, und er redete vom Heiligen Geist, die empfangen sollen, die an ihn glauben. Hey, in dir, in mir ist diese Quelle des Lebens volle Kanne. Eben nicht nur wie im Neidlinger Wasserfall, so ein bisschen Tröpfleweisle. Ich weiß nicht, wer schon mal in Kanada bei den Niagara Falls war. Ich war da einmal und da ist ja auch schon viel Wasser abgeleitet, aber da ist immer noch, da sieht man ja kilometerweit vorher schon die Gischt so hoch spritzen und es ist wirklich, wirklich klasse. Und die viel, viel größere Quelle des Lebens ist eben schon in uns. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, an diesem geschichtsträchtigen Tag heute hier bei euch zu sein. In diesem 26. September 2021. Genau. Heute ist Bundestagswahl, Richtungswahl, sagen viele. Ich weiß nicht, wer es von euch schon gewählt hat. Ich frage jetzt nicht ab, wer was wählt oder sonst irgendwie. Das ist mal zweitrangig. Das Thema Richtungswahl, und es wurde vorher auch gerade im Worship auch gesagt, ich glaube, es ist gut, wenn wir für diese Wahl absolut beten. Ja, absolut. Weil das hat schon Einfluss, wie da was läuft. Aber lasst uns nie aus der Angst heraus beten, sondern, und das wurde vorher angeklungen, ist, die Bibel sagt, Könige kommen und gehen, werden eingesetzt und wieder abgesetzt. Aber einer bleibt König in Ewigkeit. Daher, also ich sage da jetzt nichts, ich habe auch meine Präferenzen, weil ich mir eher vorstellen kann für diese jetzige Zeit. Ja? Aber wenn es anders kommt, hey, wir sind berufen, in dieser Welt eben Reich Gottes zu leben, egal wie Koalition und Regierende auch aussehen. Aber ich habe trotzdem noch den Impuls, jetzt kurz für diese Wahl zu beten. Vater, wir danken dir, dass du wirklich der bist, der im Regiment sitzt. Und wir danken dir für dieses wunderbare Land, auch Deutschland, das du vor 70, 80 Jahren aus den Trümmern hast wieder aufstehen lassen. Und es gibt so viele Verheißungen auch für Deutschland, auch im Geistlichen, dass Deutschland hier eine tragende, eine wichtige Rolle hat. Wir sind das Land der Reformation, wir sind das Land auch des Aufbruchs, des Pietismus, wo Menschen neu dich erfahren haben, Umkehr, Wiederherstellung. Vater, wir danken dir, dass du dein Geist gesendet hast, Herr, dass hier auch durch dieses Land und in diesem Land nochmal ein neuer Aufbruch auch geschieht. Vater, so viele Verheißungen gibt es, so viele Eindrücke, so viele Bilder, prophetische Worte und wir rufen diese Dinge in Existenz und dass wir die noch sehen dürfen mit unseren eigenen Augen, Herr, dass wir sehen dürfen, wie dieses Land umkehrt, ganz neu sich hinwendet zu dir. Und Vater, wir beten jetzt ganz besonders jetzt auch für diese Wahl, Herr. Wir unterstellen es deiner Herrschaft und in all dem, wo manchmal wir so auch nur einen Ausschnittsblick haben, so beten wir, dass dein Wille da drin geschieht, Herr. Vater, dass du die Regierenden uns schenkst, die wir jetzt brauchen, auch in dieser Zeit, Vater. Und darum beten wir, Herr, und legen deine, ja, dass es eingehüllt ist, die ganze Wahl jetzt heute unter deine Führung und deine Leitung, Herr. Und wir wissen in alledem, Herr, du sitzt im Regiment. Amen. 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 Genau, es ist ja immer wieder so manchmal die Frage, Christ und Politik ist jetzt nicht mein Predigtthema, aber so kurz geschnitten Gedanke einfach dazu, inwieweit Politik uns als Christen zu interessieren hat. Es geht gar nicht um dieses Parteipolitik. Vielleicht hat er auch eine Christenberufung, ja? Auch da sollten wir sehen, wenn Menschen wirklich hier Berufung haben, auch die Menschen freizusetzen. Aber wisst ihr, mir kam mal dieser Gedanke, wir sind immer politisch. Die Frage ist, wie man Politik definiert. Jemand mal sagte mal, das fand ich ganz gut, Politik ist die Summe dessen, was das Zusammenleben von Menschen ausmacht. Also wie leben wir zusammen? Welche Werte? Und wir sind immer politisch. Wenn wir nichts tun, lassen wir es so laufen, wie es eben ist. Also auch da bist du politisch. Also du kannst nie neutral sein, sondern für uns ist es wichtig, dass wir sagen, Gott, wie können wir das was wir von dir empfangen und was wir die Reich Gottes Kultur für uns wahrnehmen, wie können wir das in diese Gesellschaft auch hineinbringen. Und es wird immer ein Unterschied sein. Das Reich dieser Welt ist nie identisch mit dem Reich Gottes. Und trotzdem ist die Frage, Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, aber in der Welt. Und da sind wir immer wieder berufen, auch unsere Stimme zu erheben und reinzugeben, damit einfach die Absichten Gottes auch in unserer Welt hörbar werden. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Vers, Jeremia 29, Vers 7 heißt es, suche der Stadt Bestes und betet für sie. Und interessant ist es, in der Zeit ist Israel, das Volk Israel in Babylon, im Exil, eigentlich im heidnischen Umfeld. Und eigentlich können wir so sagen, leben wir auch in dieser Art. Wir leben im Umfeld, das nicht unbedingt total gottgeprägt ist, sage ich mal so. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor immer wieder ein Wort für uns. Suche der Stadt Bestes. Dort, wo du wohnst, Bissingen, aber auch dort, wo ihr wohnt seid. Wie kann ich beitragen, dass es unserer Stadt gut geht? Wie kann ich da Brücken bauen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtige Sache. Das heißt wirklich, wenn man das mal nachguckt, ihr habt mal das nachguckt, bei Suchet der Stadt Bestes, das Suchen ist ein höchst aktives Wirken. Das heißt nachstreben, nachforschen, rangehen. Also das ist nicht nur so ein bisschen vom Sofa aus, sondern wirklich Suche der Stadt Bestes ist, sich wahrzunehmen. Auch ich finde es so klasse, wenn zum Beispiel Christen in einem Ort sich zusammentun. Ich glaube übrigens, das ist auch eine Strategie, wie wir einen Ort erreichen können. Wenn sich Christen zum Beispiel aus einem Ort zusammentun, miteinander beten, egal vielleicht welche Gemeinde sie angehören, und sie sich fragen, sagen, was braucht gerade unser Ort? Was bewegt gerade unser Bürgermeister oder Ortsvorsteher? Welche Themen sind jetzt gerade hier einfach auch wichtig? Und wir beten da dafür. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Und in diesem Zusammenhang jetzt noch, weil du vorher gesagt hast, wer hat noch einen Eindruck oder ein prophetisches Wort? Das hat was mit meiner Predigt zu tun, aber das will ich mal am Eingang einfach auch stellen. Mich bewegt gerade diese Frage ganz, ganz stark, nicht erst seit Corona, sondern immer und immer wieder. Welche Kämpfe kämpfen wir? Wenn wir die falschen Kämpfe kämpfen, vertun wir unnötig Kraft und Energie und sind nicht mehr fähig, die Kämpfe zu kämpfen, zu denen wir berufen sind. Sind wir berufen zu kämpfen? Paulus sagt das immer wieder, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ja, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, es ist schon, das ist ja immer wieder diese Spannung. Es ist vollbracht. Der Kampf ist schon gewonnen in Christus. Aber die andere Realität ist auch, hey, wir sind trotzdem in der Zeit, wo wir hier sind, immer noch kämpfen, nicht in unserer Kraft, aber in der Gotteskraft. Wir sind nicht einfach, dass alles easy going ist. Wir denken manchmal, mein Verständnis mehr und mehr, so mehr ich die Bibel verstehe, im hebräischen, jüdischen Denken gibt es immer ein sowohl als auch. Wir denken manchmal, wenn das eine richtig ist, das sind wir aber eher griechisch-logisch geprägt, wenn das eine richtig ist, muss das andere falsch sein. Das heißt, wenn Christus schon den Sieg errungen hat, dann brauche ich ja eigentlich ja nicht mehr kämpfen oder sonst irgendwie. Ich glaube, die Bibel hält immer wieder verschiedene Wahrheiten, die sich nicht widersprechen, aber sich ein Stück ergänzen nebeneinander. Und jetzt, da möchte ich ganz kurz noch einen Gedanken dazu sagen, mit dem Kämpfen, weil mich das so bewegt, auch schon auch gerade in dieser Zeit. Wer war einer der einflussreichsten Könige im alten Israel? David war natürlich Nummer eins. Wer würdet ihr sagen, Bibelkenner, wer war so mit auch sehr einflussreich? Bitte? Ja, Salomo auch. Hiskia, genau, das war auch ein... es waren viele, aber einer, der sehr, sehr einflussreich war, das war echt, ist echt interessant, das ist König Josia. Josia wird als Reformkönig beschrieben. Der ist mit 8 schon an die Regierung gekommen und ist mit 39 gestorben. Und über sein Leben, und jetzt hört mal das kurz hin, das ist so das Fazit über sein Leben, 2. Könige 23, Vers 25, da heißt es, vor Josia, also 2. Könige 23, Vers 25, vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem Gesetz des Mose. Wow. Josia war ein Reformkönig. Er hat die Götzenanbetung wieder rausgeschmissen. Er hat eine Bundeserneuerung mit dem Volk, also mit Gott gemacht. Der hat wirklich, und das wird am Schluss über sein Leben gesagt, er hat wirklich Kämpfe gekämpft, hey, wo Gott mit ihm war. Aber, und als ich das entdeckt habe, war das, oh, ging mir das so tief. Wie ist Josia gestorben? Josia ist gestorben, das wird uns berichtet in 2. Chronik 35, Vers 22. 2. Chronik halt, genau, 35, Vers 22. Da kommt der König von Ägypten, will gar nicht gegen Josia kämpfen, sondern will eigentlich weiterziehen. Und der Josia stellt sich ihm da in den Weg. Und es war der König von Ägypten, Necho. Und in 2. Chronik 35, Vers 22 heißt es, aber Josia wandte sein Gesicht nicht von ihm ab, also von dem König Necho, sondern verkleidete sich, um gegen ihn zu kämpfen. Und er hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen. Interessant. Das fügt hier noch der Chronikschreiber ein. Also der Necho hat gesagt, lass mich in Ruhe, ich will gar nicht gegen dich kämpfen. Aber der Josia kämpft hier und er hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen. Und er kam in die Ebene von Megiddo, um zu kämpfen. Und die Bogenschützen schossen auf König Josia. Da sagte der König zu seinen Knechten, bring mich weg, denn ich bin schwer verwundet. Und dann heißt es weiter in Vers 24, und er starb und wurde in den Gräbern seines Vaters begraben mit 39. Josia hat viele geniale Kämpfe gekämpft. Aber diesen Kampf hätte er nicht kämpfen sollen. Und ich glaube, für die Gemeinde Jesu ist das ein prophetisches Wort für die heutige Zeit, in der wir leben. Weisheit für die Gemeinde Jesu heißt, lasst uns prüfen und mit Gott bereden, zu welchen Kämpfen sind wir berufen. Ja? Ich weiß, dieses ganze Corona-Getrissel hat jeder verschiedene Meinungen, das zerreißt so ein Stück weit Gemeinden. In Römer 14 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ich füge es mal so an, das Reich Gottes ist weder Impfen noch Nicht-Impfen, sondern Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und dort, wo gerade die Gesellschaft noch mehr gespalten auseinander, da dürfen wir sehr wohl, weil wir sind Botschafter der Versöhnung, auch mitkämpfen und mitregieren. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass der Feind, wie bei Josia, der Feind uns auf Kampfflächen ziehen möchte, zu denen wir gar nicht berufen sind. Und dass wir das ganz neu erfassen, sagen, Herr, was ist denn unser Kampf in dieser Zeit? Und das kann, da habe ich jetzt keine Patentlösung, aber ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist. Nochmal, sonst zieht uns der Feind auf Kampfflächen, zu denen wir nicht berufen sind. Und die Frucht, an der Frucht werdet ihr es erkennen. Dann wird die Frucht sein, dass eine Gemeinde sich auseinandercrasht. Das kann nicht sein. Und das ist nicht, wir haben einen Auftrag. Und jetzt komme ich, guck auf die Uhr, jetzt komme ich, meine, das ist ein bisschen im Schnelldurchgang, eigentlich zu meiner Predigt. Und die hat mit dem zu tun, mit dem Kampf. Das ist eine andere Art von Kampf in dieser Zeit, die Welt und die Gesellschaft um uns herum braucht uns. Und wir haben jetzt gerade vom Herz Jesu gesungen, braucht neue Offenbarung des Herzen Jesu für sich. Ich möchte euch da ganz kurz reinnehmen. Ich habe mal vor, glaube ich, jetzt fast ein Jahr her eine Beerdigung gemacht, eine Trauerfeier. Also ich habe die Leute alle, viele gar nicht gekannt. Es ging um meine frühere Nachbarin, deren Mutter verstorben ist. Und dann sind wir nach der Trauerfeier noch zusammengesessen, wie man das eben macht, bei einer Tasse Kaffee. Da bin ich mit einem Mann, der war so Ende 70, ins Gespräch gekommen. Der kam da aus Braunschweig, die Gegend. Und dann habe ich natürlich einfach gefragt, wie er so glaubensmäßig, wie das für ihn ist oder so. Dann hat er gesagt, ach, ich bin schon lange aus dem Laden ausgetreten. Ich war mal katholisch. Ja? Und dann hat er angefangen, eher ein bisschen so spöttisch zu lächeln und hat dann gesagt, ach, wisst ihr, was ich da alles erlebt habe? Und meine Mutter war so streng katholisch gläubig und die hat uns immer in die Kirche geschickt. Und da muss man immer vor allem noch beichten, ja, und dann muss man dem Pfarrer irgendwas erzählen. Und dann hätte er tatsächlich mal was gebeichtet, was er getan hat. Und hat der Pfarrer das seiner Mutter wohl erzählt. Und jetzt kommt's aber, jetzt pass auf. Und mir geht es jetzt gar nicht, die Katholik, das können in anderen Kontexten auch so sein. Um das geht es mir jetzt gar nicht. Aber jetzt, was kommt? Am Anfang spöttisch lächelnd, auf einmal sehe ich, wie ihm Tränen über die Wangen laufen und sagen, wissen Sie, Herr Pfarrer, oder zu mir so, diese Erfahrung, vielleicht auch noch andere, aber diese Erfahrung hat mir den Zugang zu Gott oder zum Glaube eigentlich geraubt. Und mein Herz hat so geschmerzt und das erlebt ihr immer wieder, wenn ihr mit Menschen redet, die von Gott irgendwie weit weg sind, hört euch mal ihre Geschichten an. Das sind nicht alles Hardcore-Atheisten, sondern das sind Menschen, die eine Biografie haben und eine Erfahrung haben, wie sie vielleicht oder wie sie geprägt worden sind. Da habe ich in letzter Zeit mehrere Gespräche gehabt. Aber diese Welt braucht Christus. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat. Oh, das ist ein bisschen... Ich habe das nochmal rausgegruschelt. Im Techboden kam das über Suizid in überhaupt. Suizid, ein oft verdrängtes Thema. Solange ich hier rede, solange wir 2 Stunden Gottesdienst haben, bringen sich in Deutschland 2 Menschen um. Das heißt, pro Tag 48 Menschen, hier heißt es. Demnach gibt es mehr Todesopfer in Deutschland durch Suizide als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten und illegale Drogen zusammen. Die Leute brauchen Hoffnung. Das ist unser Kampf, den Menschen Hoffnung zu geben. Ich war diese Woche, und ich will das echt nicht, ich habe es echt geprüft, Herr, soll ich das sagen, aber mir geht es gar nicht um Schulterklopfen, nur weil mein Herz da so berührt ist. Ich habe das so auf dem Herzen gehabt, ich bin in Kontakt gekommen mit einer christlichen Hilfsorganisation, die im Ahrtal, wo das Flutkatastrophe war, tätig ist. Und ich bin diese Woche mit meinem ältesten Sohn, sind wir 3 Tage dort gewesen. Oder eine Anreisetag, 2 Tage dann komplett dort. Und wir konnten dort 2 Tage wirklich, oh Mann, ihr seht es hier, ich habe eine Blase. Also als Pastor mit einem Presslufthammer, also Putz abgemacht und Rigipsplatten runtergerissen und so weiter. Also die Organisation, die gehen immer wieder von Haus zu Haus und fragen, wo sie Hilfe brauchen. Und dann schicken die dann Teams dorthin. Und es ist schon echt bewegend, wenn man das da sieht. Und mit den Leuten dann, gerade am ersten Tag, bin ich mit den Leuten ins Gespräch gekommen, den Mietern von dem Haus, und habe sie einfach gefragt, wie sie das da erlebt haben. Und wenn sie denn dann, man hört ja viel im Fernsehen, aber wenn man mal Leute face to face gegenüber sitzt, dann ist das nochmal doch was ganz anderes. Und wie er mir dann erzählt hat und sagte, 400 Meter wohnt er weg von der A. Wo es sagte, um 11 abends ist Feuerwehrauto durchgefahren und hieß es, alle, die 50 Meter entfernt von der A wohnen, sollen mal ihre Autos höher parken. Er hat es dann doch auch noch gemacht, aber er hat es gesagt, er ist noch im Keller gewesen, kurz geguckt, dann war so viel, bisschen Wasser im Keller, vor allem hätte er ein Rauschen gehört und da war das innerhalb von überall, von außen, von unten hoch, er ist gerade noch rausgekommen und sie sind im ersten Stock mit 2 Kindern im ersten Stock einfach gewartet, was da dann passiert. Und da merke ich, in diesem Ahrtal, und darüber haben wir gebetet, hey, diese Organisation, mit dem, wo wir waren, da kann ich gern Werbung dafür machen, Haus der Hoffnung heißen die, wer noch Zeit hat irgendwie mal, da kann man sich einfach hinmelden, sie sagen, die sind da noch Wochen dort, ja, da kann man immer noch hin, auch wenn man kein Handwerker ist. Ja. Die Teile dann ein, dann kann man da in Häuser und so auch gehen. Und wir haben dort gebetet und Lobpreis gemacht, bevor wir in die Einsätze sind. Und da waren echt prophetische Worte, dass dieses Ahrtal, das wir irgendwann mal hören werden, dass das von einer neuen Welle getroffen wird. Aber nicht von einer zerstörerischen Flutwelle, sondern von einer Welle von Erweckung. Und die Leute brauchen Hoffnung. Und hat jetzt das Haus der Hoffnung in Ahrweiler ganz neu vor 3 Wochen oder so mit Gottesdiensten begonnen. Da sind jetzt 50 Leute, kommen da so ungefähr in den Gottesdiensten. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie ziehen jetzt extra dahin, sind jetzt mal einfach eine Zeit lang dort. Und mich hat es so bewegt, was wir den Leuten bringen können. Und am Schluss von unserem Einsatz, vom Tageseinsatz, war es dann immer so, dass wir mit den Besitzer oder Vermieter gesagt, dürfen wir noch für sie beten. Hey, ich kann euch gar nicht sagen, das war so, so powerful. In all dem Schmerz und all diesen, denn fast alle, mit denen, wo wir jetzt gesprochen haben, haben alle Verwandte oder Bekannte, die auch gestorben sind. In all dem Nichtverstehen, wo wir auch keine Antworten jetzt da drauf haben, aber diese Compassion, diese Barmherzigkeit, Leute in den Arm zu nehmen, ihnen Hände aufzulegen, das ist unser Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und die Leute brauchen das. Und wenn du das kurz einstellst, ich mache da jetzt einen Schnelldurchgang in diesem, wisst ihr, wenn es darum geht, was unser Kampf ist, dann ist unser Kampf, das sagt Paulus mal über uns aus, in die Welt hinein, wo er zwei Bilder gebraucht und die finde ich so klasse. Wir sind ein Wohlgeruch Christi und unten wir sind ein Brief Christi. Und die Frage ist immer wieder, welchen Duft riechen die Leute an dir und an mir? Ja? Oder was lesen sie, um in diesem Bild zu bleiben? Und mir geht es darum, immer mehr, Gott hat mir, ich kann meine Berufung sehr genau benennen, der Kern dieser Berufung ist, das hat Gott mir schon mal vor 3-4 Jahren klar gesagt und hat gesagt, Günther, erfasse mein Herz und offenbare mein Herz. Nicht mehr, nicht weniger. Erfass mein Herz und offenbare mein Herz. Und wisst ihr, wenn wir das wahre Herz Jesu erfassen, davon ergriffen sind, dann wird das Duften als Wohlgeruch und das Leben als ein Brief Christi eine Folge davon sein. Du musst dich nicht anstrengen, sondern wenn du das wahre Herz Jesu erfasst und es muss und muss neben aller theologischen Fragen, die wir uns beschäftigen können, die kerntheologische Frage ist immer wieder das, wie ist der Heartbeat Jesu? Wie ist sein Herzschlag? Wie gesagt, ich liebe es auch, über viele theologische Fragen nachzudenken. Aber das ist der Kern dieser Frage ist, Jesus, wie war denn oder wie ist denn dein Herzschlag? Dieser Matthäus 11, 29, da sagt Jesus, lernt von mir. Das ist dieser, wo der vorkommt, wenn ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja. Die Woche war schon echt besonders, weil diesen Vers, also nicht das, sondern das will ich euch erquicken, auch das Gleiche. Ich wurde vor 4 Wochen angerufen von einer Frau, mit der ich vor 10 Jahren war, ich war die mal in der Gemeinde und hat gesagt, ob ich sie noch kenne. Ich habe gesagt, ja, sie muss mir was erzählen, ihr Enkel mit 12 Jahren ist bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Und ob ich die Trauerfeier machen würde. Und die war jetzt vorgestern am Freitag. Und es sind Menschen, die noch nicht so mit Jesus unterwegs sind, wenigstens der Großteil. Ich hatte einfach in der Vorbereitung dieses Wort, Günther, zeig ihnen auch mein Herz. Und wir haben einen Gott, ich habe da auch keine Fragen drauf, aber einen Gott, der mitleidet. Das finde ich so klasse. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr so Buddha-Statuen kennt, so einen, der da irgendwo halt sitzt und so über alles erhaben lächelt. Hey, unser Gott ist keine so eine Statue, die da über die Dinge lächelt, sondern unser Gott leidet an dieser Welt, auch heute noch. Und das ist unser Gebet, Maranatha, Herr, komme bald und vollende alles. Aber Gott ist ein Gott, der mitleidet. Und das habe ich versucht, ihnen nahezubringen. Auch dann in diesem Vers, kommt her zu mir, der mühselig und beladen seid. Und wisst ihr, was für mich ein Ausdruck, wenn wir sagen, das ist unser Kampf oder unser Auftrag, Gott, Jesus Herz in diese Welt hineinzubringen, dann, glaube ich, ist ein Vers auch, von dem wir enorm, enorm viel lernen können. Ich glaube, viele wissen, was in Lukas 15 steht. Dieses wunderbare Kapitel 3 ganz bekannter Gleichnisse. Gleichnis vom Gleichnis von der verlorenen Groschen, Gleichnis vom verlorenen Schaf und dann das hammer bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Interessant ist es, als ich das jetzt kürzlich mal entdeckt habe oder nochmal gelesen habe, was diesen Gleichnissen vorausging. Und das siehst du etwas vom Herzen Jesu. Dem Gleichnis ging voraus, wenn ihr nur nehmt diesen Vers von mir, von dieser Message heute mit. Ich weiß, ich hüpfe da ein bisschen hin und her. Ich hoffe, es ist okay für euch. Aber Lukas 15, 1 und 2. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Das war der Anlass für die Gleichnisse, diese Situation, wo Jesus angegriffen wird, weil er sich mit Sünder und Zöllner abgibt. Aber ich möchte eigentlich vor allem auf den Vers 1 eingehen. Was sagt es über das Herz Jesu, wenn Sünder und Zöllner sich ihm nahten? Hallo? Was sagt es über das Herz Jesu? Genau. Was muss von ihm ausgegangen sein, damit sie nicht, diese Sünder und Zöllner, die selber wissen, wie verbockt ihr Leben ist und dass sie falsche Entscheidungen getroffen haben, aber wie muss das Herz Jesu im Gegensatz zum Herz der Pharisäer gewesen sein, dass sie nicht, was ich glaube, wenn ein Pharisäer gelaufen ist, entweder hat er selber einen Bogen um die Menschen gemacht oder die haben einen großen Bogen um ihn gemacht. Nimmt nur dieses Wort. Sie nahten sich ihm. Jesus hat keinen Hochglanzflyer gebraucht oder sonst irgendwas, sondern da war was zu spüren von diesem Herzen Jesu. Nochmal, wir sind berufen, das Herz Jesu zu erfassen und das Herz Jesu in diese Welt hineinzubringen. Und jetzt rede ich nicht. Jesus hat ja immer, wenn er mit den Menschen unterwegs war, nicht wischiwaschi dann geredet, ja, so im Sinne von lebt so weiter, wie ihr wollt. Das meine ich gar nicht. Aber der erste, was von ihm ausging, war eben Annahme und eben nicht Verurteilung. Hier kommen, das ist ja eine Zusammenfassung von Sünder und Zöllner, hier kommen Zerbrochene, Außenseiter, Kriminelle, die aus der religiösen Gemeinschaft ausgestoßen sind. Das ist ja ein ganzes, das ist so ein Oberbegriff, sage ich mal so, für alle, die eigentlich Hoffnung verloren haben. Die Zöllner waren ja ausgestoßen, letztendlich aufgrund weil sie mit den Römern kooperierten, weil sie das Volk betrogen haben und so weiter. Und trotzdem wurden sie von Jesus wie von einem Magnet angezogen. Wisst ihr, ich glaube, das ist das Erste oder das Grundlegende, was wir lernen sollten, ist Menschen, Annahme, Barmherzigkeit, nicht ein Getue von oben herab, sondern Menschen brauchen eine Begegnung auf Augenhöhe. Und das habe ich in diesem Ahrtal da von Haus der Hoffnung, der uns morgen da gebrieft hat, das war echt ein Evangelist in Reinkultur. Hey, ich glaube auch wegen dem musste ich dort sein. Der hat mir nochmal so ein bisschen evangelistisches Feuer unterm Hintern gemacht. Muss ich echt sagen. Aber wisst ihr, was er immer auch gesagt hat? Hör zuerst den Menschen zu. Frag zuerst, wo ist ihre Not? Kommt auf Augenhöhe. Dann fragen sie auch euch uns, oder dann kannst du auch deine Geschichte, die ja auch nicht, bei uns ist ja auch nicht alles immer puff, geradeaus, sondern wie du da Christus drin erlebst, in deinen Brüchen und in deinen Herausforderungen deines Lebens. Und interessant ist es, habe ich das da aufgeschrieben? Ja. Stimmt es? Nur das, was du liebst, kannst du verändern. Wenn du innerlich jemand verurteilst, wirst du nie sein Herz erreichen. Ich glaube, das ist echt, die Leute spüren das. Die Leute spüren das. Und interessant ist es, sie nahten sich Jesus und hörten ihm zu. Da ist eine Verbindung. weil sie das bei Jesus wahrnahmen, wie er, wie sein Herzschlag für sie war, deshalb hörten sie ihm zu. Deshalb schenkten sie ihm Gehör. Man muss ja manchmal fragen, warum schenken die Leute, jetzt rede ich mal allgemein, der Kirche immer weniger Gehör? Weil das, was sie leben und was sie sagen, brutal auseinanderklafft und da Misstrauen da ist. Aber auch vielleicht bei uns selber, warum schenken uns manchmal Leute zu wenig Gehör? Lebe ich wirklich dieses? Brauche ich vielleicht neu für meinen Arbeitskollegen, der mich schon lange triezt oder nervt? Für meinen Ehepartner, für in der Familie, deinen Nachbarn, egal wo, brauche ich neu, Herr, ich kann es nicht aus mir, ich brauche deine Liebe, weil das ist der Schlüssel zur Veränderung von Herzen. Jetzt schließe ich dann gleich. Hab noch Zeit? Echt? Okay, warte. Oh, jetzt habe ich da ausgeschaltet? Scheibe, bin ich jetzt draufgekommen. Ah, danke. Ja, super. Genau, das sind auch Worte von Jesus. Er sagt, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das muss man auseinanderhalten, nochmal. Hier geht es nicht um wo Unwahrheit, wo Ungerechtigkeit da ist, dass man das nicht benennen darf. Hey, Paulus hat es sehr klar benannt, auch in der Gemeinde. Ja, das ist immer so, da werde ich manchmal, gerade wenn man Gemeindeverantwortlicher ist, so, wenn man dann halt was sagt, wenn was ganz auf verquer läuft, na, ja, du richtest ja oder so. Es gibt einen Unterschied zwischen ermahnen und dieses von oben herab richten. Ja, ich glaube, ermahnen, das sollten wir sehr wohl miteinander tun, weil positives Ermahnen ist auch immer ein Liebesakt, dass ich den anderen nicht einfach so weiterlaufen lasse und sage, ja, hands off, mach halt, was du willst. Also das müssen wir auch immer auseinanderhalten. Aber hier, und hier spricht Jesus auch gerade auch in Bezug auf Umgang mit der Welt. Leute, glaubt doch nicht. Klar, es wird ein paar auch Hammer von sich Überzeugte geben, aber ganz viele Leute, deren ihr Leben ein Stück weit in einer Sackgasse gelandet ist, denen muss nicht noch oben eine oben drauf gehen. Die wissen das eigentlich. Denn muss ich mein Herz öffnen und ihnen einen Weg ebnen und auf Augenhöhe mit ihnen kommen. Jetzt erzähle ich euch nochmal ein Beispiel. Es war Himmelfahrtstag. Himmelfahrtstag wird ja in der Welt auch anders genannt. Und ich war mit meinem Sohn ein bisschen spazieren mit 13 an dem Tag. Anderthalb Stunden war schönes Wetter. Dann sind wir gelaufen zwischen Kirchheim und Jesingen. Genau da in der Ecke. Und dann sind wir da am Waldrand dann vorbeigekommen. Da waren da 6 junge Männer, wie man es halt so hat, dann an diesem Tag mit dem Bierkasten auf dem Leiterwagen. Es war, glaube ich, so, was war es, 12.30 Uhr und die waren schon immer ganz, glaube ich, so nüchtern. Ich weiß ja auch nicht genau, wie das dann ein bisschen Abend geworden ist, denn da ein bisschen gegrillt. Da sagt einer sagt zu mir, hey, möchtest du auch ein Bierchen? Dann haben wir das echt kurz überlegt und es war 0,3, also dann habe ich gedacht, ach, dann habe ich meinen Sohn gefragt, ist okay, bleiben wir kurz hier. Und dann habe ich mit denen ein Bierchen getrunken. Ihr glaubt es nicht, in dem Moment, da ist so, wir waren ein bisschen in so einer Waldnische, dann geht der Weg hoch, in dem Moment gucke ich rüber, läuft ein Gemeindemitglied aus unserer Gemeinde, gerade hier vorbei, ich denke, das ist jetzt auch egal. Aber was ich euch erzählen möchte, ich bin da mit 2 so Jungs echt genial ins Gespräch gekommen und da sagt der eine einmal, und ich kenne dich irgendwoher. Und da habe ich zuerst gedacht, ich habe lang Jugendtrainer gemacht, Fußball in Jesingen, 7 Jahre. Dann habe ich zuerst gesagt, ich weiß nicht, hast du mal gekickt in Jesingen oder so? Dann hat er gesagt, nee. Und dann habe ich mich geoutet, dann habe ich gesagt, ja, und unter anderem bin ich Pastor in der Gemeinde. Dann hat er gesagt, ja, genau. Da weiß ich es, ich war mal, irgendjemand hat mich mal eingeladen und so, dann habe ich ihn halt mal wieder eingeladen und wir hatten einfach ein gutes Gespräch, aber jetzt gar nicht so vertiefend. So, und dann, ungefähr 2 Wochen später, ist jemand aus unserer Gemeinde verstorben und ich habe die Beerdigung gemacht, in Unterlenningen war die und hey, Gottes Gegenwart war echt stark, die Frau war auch erst 66, ist an Krebs verstorben, 66. Und die Gegenwart Gottes war echt stark da an dieser Trauerfeier, es war draußen. Und dann hebe ich plötzlich den Blick und da sehe ich, wie da einer von diesen zwei jungen Männern da mit dort steht und auch Tränen in den Augen hat. Dann bin ich hinterher zu ihm hin, hat er gesagt, ja, weitläufig verwandt. Und dann habe ich ihn nochmal eingeladen. Und ich weiß nicht, was draus wird. Er war auf jeden Fall total bewegt. Und was ich damit sagen will, ist einfach dieses. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich nicht, weißt du, die Jungs, ich weiß nicht, wie nochmal, wie, die sind wahrscheinlich nicht nüchtern da angekommen an dem Abend. Aber dieses auf Augenhöhe zu begegnen, zuzuhören, wisst ihr, mich bewegt immer die Frage, wer beeinflusst wen? Die Pharisäer hatten immer Angst, dass sie von der Welt beeinflusst werden und haben sich deshalb zurückgezogen. Nie mit Sünder gegessen, weil sie machen sich ja dadurch unrein. Das war der Gedanke, ich bin rein, ups, ja, Menschen, die nicht mit Gott leben oder so, ich mache mich unrein. Jesus hatte diametral andere Gedanken. Er sagte, er wusste, ich bin rein und ich trete hinein zu den Unreinen und meine Kraft in mir ist stärker als diese Kraft. Und in diesem Verständnis müssen wir auch unterwegs sein. So, was habe ich noch? Ah. Wisst ihr, mit dem schließe ich jetzt wirklich. Weiß nicht, wenn jemand vom Worship-Team, ich finde es immer schön, wenn ich nur zum Abschluss bete, mich nur ein bisschen leiten lasse, ist immer cool, wenn kannst du ein bisschen Gitarre spielen? Das wäre super. Danke. Wisst ihr, die zwei Grundbedürfnisse von Menschen, egal wer wie, ist immer das Zugehörigkeit und Bedeutung. Jeder braucht es, Zugehörigkeit und auch Bedeutung. Und beide Schlüssel finden sich in der Begegnung mit Gott, den wir den Menschen ermöglichen. Zugehörigkeit und Bedeutung. Interessant ist, Jesus hat ja sogar einen Zöllner in sein Team berufen. Ich weiß ja, wer das schon mal jetzt gerade gesehen hat, da habe ich nur einen Ausschnitt gesehen. Da gibt es gerade so eine neue Bibelverfilmung, The Chosen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Hammerklasse. Ja, das ist mehr als eine normale Bibelverfilmung, sondern da kommt so viel auch ein Emotionales rüber. Und da habe ich gerade so eine Szene gesehen, wo Jesus Matthäus beruft, den Zöllner. Und die anderen Jünger gehen zu Jesus hinaus und Petrus und sagt, weißt du eigentlich, wer das ist, wenn du da berufst? Ja. Und dann sagt Jesus, sag mal, ist bei euch alles okay? Ja, also, na, sagt Petrus, ja, bei uns auch nicht so, aber so extrem nicht. Und dann kommt dieser Satz und ist ein bisschen die Headline dieser ganzen Bibelserie, The Chosen, gewöhn dich an anders. Sagt Jesus, gewöhn dich an anders. Also, verändere mal dein Denken. Und ich möchte jetzt noch beten und ich möchte beten, dass Gott euch jetzt eine Vorstellungskraft gibt von der Szene, dass Jesus, ich weiß nicht, saß hier unter dem Baum oder am Brunnen, keine Ahnung, und dann um ihn herum, keine Ahnung, waren es 10, 20, 50 dieser Sünder und Zöllner. Und dass Gott euch mal eine Offenbarung gibt und ihr in die Augen dieser Männer und Frauen guckt, die jetzt hier um Jesus sitzen. Jesus, die Geschichten sind uns erzählt, nicht nur, dass wir sie logisch vom Kopf hören, sondern dass wir eintauchen in diese Geschichten. Und ich bete jetzt kurz, Herr, dass du uns jetzt durch dich, Heiliger Geist, uns wie zurückversetzt in diese Szene vor 2000 Jahren. Keine Ahnung, wo das jetzt genau am Dorfplatz oder am Rand von Jerusalem oder wo auch immer das jetzt war, dass wir Jesus dich sehen, aber dass wir vor allem die Gesichter der Männer und Frauen, der Zerbrochenen, der Schuldigen, der Hoffnungslosen, der Ausgestoßenen, dass wir diese Gesichter jetzt wahrnehmen. Und das, was wir in den Gesichtern wahrnehmen, Herr, das soll uns begleiten. Das ist die Message auch für uns in dieser kommenden Woche. Ich lasse euch da noch kurz alleine. Gar nicht jetzt, ihr müsst es, sondern wenn jemand möchtet, vom Platz aus, wenn ihr da irgendwie ein Bild habt, wo er sagt, das möchte, oder das rufe ich einfach rein, was ihr in den Gesichtern dieser Männer und Frauen seht, die da um Jesus sitzen, dann ruft es einfach kurz herein.
Ja.
Sehnsucht, ja. Ja, Einsamkeit, Unsicherheit auch. Erwartungsvoll. Jesus, ich empfinde gerade so stark, wie du selber innerlich bewegt warst, als du in diese Runde von Männern und Frauen geblickt hast. Menschen, die ihre Würde verkauft haben, die einfach keinen anderen Ausweg irgendwie gesehen haben. Menschen, die sich versteckt haben, über die andere sich die Mäuler zerreißen. Und sie alle, Herr, hören dir jetzt zu und empfangen Botschaften der Hoffnung. So wie das Zachäus auch empfangen hat, wo dieses harte Herz plötzlich aufgetan wurde. Ich sehe oder nehme so einfach wahr, Jesus, wie du so rundum blickst, aber bei jedem auch kurz stehen bleibst. Halleluja. Jesus, und jetzt bete ich so sehr drum, dass einfach diese Message auch für mich selber, für uns alle, von deinem Herzschlag, dass es uns weiter bewegt, auch in diese Woche hinein, Heiliger Geist, dass du uns daran erinnerst, dass wir ganz neu uns im positiven Sinn auf hier dafür kämpfen, uns einsetzen. Dass Menschen in dieser Region und dort, wo du uns hineingestellt hast, etwas von diesem Duft deines Herzens wahrnehmen können, Herr. Und wir können da, ja, wenn wir da uns auch manchmal nicht fähig fühlen, aber es bist du, Geist Gottes, der uns auch leitet und wo dein Wort uns auch sagt, dass du uns dann Worte in den Mund legen wirst. Aber vor allem brauchen wir eines, diese tiefe Barmherzigkeit, das Erbarmen Gottes. Dein Erbarmen, Jesus, deine Liebe war die Motivation für alles Heilshandeln. Erfüll du deine Gemeinde ganz neu mit diesem tiefen Erbarmen, das da nicht Wischiwaschi und Weichheit nur ist, sondern die etwas Kraftvolles ist. Erbarmen ist Dynamis. Erbarmen ist deine Kraft, Herr, und es braucht diese Welt. Und ich bete, dass wir wieder neu als Gemeinden und Kirchen dafür bekannt werden, Herr. Dass wir Orte der Hoffnung sind, Orte des Erbarmens sind. Aber auch Orte, wo Menschen wieder Korrektur erleben und ihr Leben erneuern und wiederherstellen lassen, Herr. Du bist der Wiederhersteller aller Dinge, Herr. Und so bete ich das, Jesus, in deinem Namen. O lebendiger Gott. Lobpreis und Ehre sei dir. Wir lieben dich. Wir lieben deinen Herzschlag für diese Welt. Amen. 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 Halleluja.